Hallihallo allerseits, Zeit für unser Abendgebet. Und bitte vergesst nicht, um 21.30 Uhr versammeln wir uns immer wieder jeden Abend, um gemeinsam auf einem geistigen Feld, auf einer großen weißen Wiese zusammenzukommen. Unser Hund macht heute übrigens das Abendgebet mit, wie ihr im Hintergrund hört. Sie ärgert sich über ein Reh, das hier durchs Bild geht. Ja, und um 21.30 Uhr können wir viel tun, um unsere Welt zu heben, um unsere Welt in die Genesung zu bringen. Aber nicht nur um 21.30 Uhr, sondern, wie wir inzwischen wissen, immer wieder nach dem Studium im Lichte der Wahrheit von Abdrushin. Hier lernen wir die Naturgesetze, wie wir Menschen sie eigentlich von Anfang an hätten einhalten sollen. Aber wir haben uns nicht so sehr dafür interessiert, sondern wichtiger war in vielen Fällen, was unsere Wünsche, unsere persönlichen Ziele waren, die eben nicht immer vereinbar gewesen sind mit den Schöpfungsgesetzen. Und mit diesen drei Bänden im Lichte der Wahrheit haben wir zum allerersten Mal die Möglichkeit, vollumfänglich die Naturgesetze studieren und lernen zu können. Und wichtig ist dabei, dass wir sie nicht nur lesen, sondern dass wir sie in unser Leben mit übernehmen lernen, damit wir unseren Blick der Erkenntnis immer weiter vergrößern, indem wir auch, öfter schon als Beispiel genannt, wie der Adler nach oben steigen und den Weitwinkel aufziehen können, um mehr zu erkennen, um die Zusammenhänge, um die es hier wirklich geht, um die Naturgesetze zu erkennen, zu lernen, anwenden zu lernen und sie uns zu eigen zu machen. Auch das sind ja alles Gewohnheitsprozesse. Ich kann mich daran gewöhnen, falsch zu leben, Dinge zu tun, die mit dem Inneren gar nicht so abzustimmen sind und mit dem Gewissen. Und wenn ich das einmal tue und zweimal, ohne mir selber zu widersprechen, dann kann ich mich daran gewöhnen. Das Gleiche gilt für das Gute und das Richtige. Und das können wir genauso trainieren, um es dann uns derartig zu eigen zu machen, dass es zu unserem Wesen gehört, dass es unsere Persönlichkeit, unseren Charakter, unsere Empfindungsfähigkeit prägt, verändert, zum Guten dreht. Ja, und ich hatte gestern ein Gespräch mit einem guten Freund, der mir berichtete, dass es eine Bibelstelle gibt, die ihm schon immer sehr gut gefallen hat. Er sprach von Korinther 13, also Paulus an die Korinther, das Hohelied der Liebe. Und ich kann mich damit sehr, sehr gut identifizieren, was er gesagt hat, denn ich bin mit diesem Bibelkapitel groß geworden. Es ist das Lieblingskapitel meiner Mutter gewesen. Und sie hat oft natürlich gerade die letzten wenigen Sätze zitiert. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Und das ist das, was wir jetzt zurückerobern können, wenn wir die zum Teil wirklich schwierigen Zeichen der Zeit nutzen lernen, um unser Leben zu verändern, um endlich als Mensch dort zu stehen, wo wir eigentlich hingehören. In die Demut, in die Liebe, in die Verantwortung, in die Nächstenliebe. Und ich habe dann gestern gedacht, ach, das ist eigentlich eine sehr gute Gelegenheit, dass wir Korinther 13, das Hohelied der Liebe, einfach nochmal gemeinsam durchgehen. Denn es ist ein Kapitel, das Paulus geschrieben hat, welches sehr viel Kraft gibt und aus meiner Sicht auch sehr viel Einblick in das Richtige. Und vor allem ist auch dieses Kapitel erkenntniserweiternd. Und ich würde mal sagen, wir arbeiten das heute mal durch, dieses Kapitel, und am Ende lesen wir es nochmal im Ganzen. Also, es geht los mit dem Satz: Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Oh, was ist denn das für eine Übersetzung? Das ist aber nicht die Originalübersetzung, sondern ich sehe gerade, das ist eine katholische Ausgabe. Die gefällt mir aber nicht so, weil ich sie nicht gewöhnt bin. Genau, jetzt habe ich die richtige. Ich fange nochmal an. Das ist jetzt hier die Lutherbibel. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Ja, aus diesen Sätzen geht eigentlich schon die Notwendigkeit hervor, dass wir Menschen unbedingt in die Liebe kommen müssen. Und warum ist das so drängend und so dringend? Weil wir in einer Zeit leben, in der viele von uns erkaltet sind, erkaltet wurden. Warum erkaltet wurden? Was bedeutet das? Wir reden hier öfter über die Mutter-Kind-Bindung, über die ersten 3, 4 Jahre des Menschen, also Baby, Kleinkind. Das sind verschiedene Zeitfenster, die, das kann man als Kinderarzt ganz genau beschreiben, was ein Kind in welchem Zeitraum gelernt haben sollte, mit was es besonders gefördert werden könnte, damit diese einzelnen Entwicklungsschritte im besten Sinne, also konstruktiv verlaufen, denn das, was wir hier lernen, in diesen ersten prägenden Jahren, da beißt die Maus keinen Faden ab, prägt uns für den Rest unseres Lebens. Und hier werden die Weichen für das Leben gestellt. Und ich habe ja immer versucht, mich vorsichtig auszudrücken, weil alles Mögliche in diesem Zusammenhang politisch unkorrekt ist und man aufpassen muss wie ein Schießhund, dass man nicht in irgendwelche Tretminen läuft. Und deswegen habe ich immer gesagt, es wäre wichtig und gut, wenn ein kleines Kind so lange wie möglich bei der Mutter bleibt, die Mutter nicht aus dem Haus geht, in die Erwerbstätigkeit, das Kind nicht außer Haus gibt in fremde Hände, sondern die beiden eine Symbiose bleiben dürfen, wie die Natur, wie das Naturgesetz es vorsieht. Denn hier wird unter anderem die Bindung manifestiert und diese Bindung zu anderen Menschen, also auch wenn das Kind sich in diesem Fall an die Mutter und an den Vater bindet und die Geschwister und Großeltern vielleicht noch, aber vornehmlich zunächst, so wie es die Natur vorsieht, an die Mutter, dann bedeutet es, dass dieses Kind ein Bindungsverhalten lernt, das sich ausweiten lässt auf alle Menschen, übrigens auch Tiere und Natur. Es ist eine ganz andere innere Entwicklung, ein Explodieren der Synapsenbildungen. Reich wird man innerlich. Man wird voll gefüllt mit Impulsen für das Leben. Vitalisierende Impulse sind es. Es ist die Liebe zum Leben. Die wird durch die Mutter manifestiert. Und nun könnt ihr euch vorstellen, was durch die politischen Eingriffe, durch den Kommunismus, Russland, Ostblock, DDR schon manifestiert wurde, was übrigens schon im Dritten Reich manifestiert wurde, die Trennung der Mutter vom Kind. Und was jetzt seit 2000 ungefähr, nach der Zusammenführung von Ost und West, wieder begründet wurde. Ich brauche euch nichts zu sagen über die Fremdbetreuung kleinster Kinder, die mit wenigen Wochen heute aus dem Haus gegeben werden und übrigens inzwischen auch schon in 24 Stunden Krippen gegeben werden oder sogar in ganze Wochen Krippen. Das gibt es wieder, damit die Mutter ungestört arbeiten kann. Der man natürlich auch mit dieser politisch korrekten Überstülpung einer anderen Identität zuweilen das Fundament unter den Füßen wegreißt und ihr großes Herzeleid bereitet. Und dieses Kind, das als einziges Bedürfnis nur die Mutter hat, versinkt in den ersten Jahren jeden Tag aufs Neue in einer Art Trostlosigkeit. Ich betone an dieser Stelle ganz ausdrücklich, dass ich diese Dinge nicht sage, um Müttern ein schlechtes Gewissen zu bereiten. Das bringt heute gar nichts, sondern es geht darum zu erkennen, dass man Opfer geworden ist einer politischen Richtung, der man sich widerspruchslos untergeordnet hat. In der DDR war es wahrscheinlich noch straffer, sodass viele überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeit hatten. Und heutzutage denkt man, dass diese Entscheidung leichter getroffen werden kann, auch für das Kind, für das Haus. Aber da kommen die wirtschaftlichen, die finanziellen Zwänge dazu. Und wenn die Gesetze alle derartig verändert sind, dass die Frau mitarbeiten muss, damit Geld am Ende des Monats da ist, dann hat man eben indirekt diesen Zwang verhängt. Mir ist wichtig zu erkennen, in welchem politischen System wir leben und was dies, wenn wir hier über die Liebe reden, was dieses System mit uns gemacht hat. Sie hat diese Gesellschaft sich entwickeln lassen nach einem Vorsatz von Ichlingen, von ja zwar individuell geprägten bzw. wünschenden Menschen, die aber das Innere, die Basis, den Garten der Liebe verlassen mussten. Also wir sind hier auch wieder genau an dem Punkt angelangt, unsere Welt ist dem Materialismus verfallen und hat das Geistige, hat die Liebe, die innere Stimme, das Gewissen fast schon erstickt. Und wer diese wirklich konstruktiven und förderlichen Erfahrungen in den ersten Jahren nicht machen konnte, dass nämlich ein natürliches Bedürfnis nach der Nähe von Mama erfüllt wurde, sondern die Kinder mehr oder weniger jeden Tag herausgerissen wurden und in ein inneres Leid und eine innere Trostlosigkeit gedrückt wurden, bedeutet das, dass diese Kinder, dass ihnen die Liebe fehlt. Es gibt natürlich noch krassere Fälle, wenn wir über Waisenkinder sprechen, die in Institutionen früher vor allem auch gerade im rumänischen System unter Ceausescu, da gibt es einige Filme auch, Kinder ohne Liebe heißt ein ganz bekannter Film. Und es zeigt, dass diese Kinder sich völlig anders entwickeln und eben auch in ihren Gehirnarealen die Synapsen sich nicht verbinden können miteinander. Es gibt Aufnahmen, elektronische Aufnahmen von Kindergehirnen, vollkommen natürlich entwickelter Kinder und von Waisenkindern. Und man sieht, dass manche Areale letzterer in bestimmten Bereichen, vor allem des limbischen Systems und Gehirns, leer bleiben. also große leere Stellen dort zu sehen sind. Und das sind ja genau diese Punkte, wo Liebe entsteht, wo auch Verantwortungsgefühl für andere entsteht. Denn klar ist, wenn mir Verantwortung und Bedürfniserfüllung entgegengebracht wurde, bin ich in der Lage, das später auch an andere zu geben. Wenn nicht, dann nicht. So einfach ist das. Und das sind natürlich alles Erkenntnisse, die nicht aus meiner Fantasie stammen, sondern es gibt unzählige Bindungsforschungsergebnisse, Studien, Untersuchungen, Längsschnittstudien, Feldstudien. Seit den 50er Jahren vor allem, da gibt es auch diese Bindungsforschung, die ins Leben gerufen wurde von einem Schweizer Bindungsforscher René Spitz. Und dann kam ein Brite dazu, John Bowlby, und viele andere. Einige von ihnen habe ich sogar persönlich kennenlernen dürfen bei manchen Kongressen, die international waren, zum Thema Bindung. Und es ist ein so spannender Bereich, weil er uns alle betrifft und weil er unsere Lebensplanung betrifft und weil er unsere Persönlichkeit betrifft und weil er alles, alles betrifft. Denn wenn wir uns heute fragen, im Rahmen der Mikrobe oder jetzt auch dann des Klimawandels und des Impfdruckes, wie es sein kann, dass so viele nicht nur nicht widersprechen oder zumindest sich kritisch äußern, sondern zuweilen sich widerwillig impfen lassen, aber widerspruchslos durch diese Zeit gehen. Und eventuell auch gegen Andersdenkende sich erheben. Da werden manche plötzlich ganz rege und lebendig, aber nur, wenn es darum geht, eben anderen die Leviten zu lesen. Und wenn wir uns fragen, woher kommt das alles, dann können wir Hans-Joachim Marz, diesem wunderbaren Psychiater, zuhören oder auch anderen Fachleuten, Gerald Hüther, der Hirnforscher, der einfach einmalig in seinen Analysen ist. Aber es gibt natürlich auch viele aus dem Ausland und auch deutschsprachige genügend, die allesamt sagen, hier liegt die Ursache, weswegen wir, wenn wir über das Thema Liebe reden, an dem Thema Mutter-Kind-Bindung niemals vorbeikommen können. Nun kann man nicht bei jeder Diskussion darüber wieder bei Adam und Eva anfangen, will ich auch gar nicht. Aber ich möchte damit einfach klar machen, dass unsere inneren Bedürfnisse, indem sie übergangen wurden, denn es trifft ja fast die ganze Gesellschaft, mit wenigen Ausnahmen, dass wir damit derartig verändert wurden, dass die Gesellschaft erkaltet ist. Erkalten heißt nicht warm, nicht lebendig. Da fehlt die Liebe, da fehlt die Empathie. Da fehlt die Sensibilität für andere. Da fehlt auch das Wünschen, den anderen verstehen zu können. Die Mühe macht man sich ja gar nicht mehr. Ich gehe hier durch. Und naja, wir wissen, wir stehen jetzt eh an einem Punkt des Wechsels, wo die Transformation uns und unser Inneres genauso erfasst und wir eben die richtigen Entscheidungen durchaus treffen können. Ja, und ich lese mal weiter hier bei Korinther. Wir lernen also hier, es ist unendlich wichtig, dass wir zu uns kommen, dass wir unsere Herzen erwärmen lernen und in die Liebe kommen. Weiter heißt es, und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nicht nütze. Also alles hat keinen Sinn in diesem Leben, wenn wir kalt sind innen, weil nicht nur die Liebe, sondern auch das Leben fehlt. Und es ist auch kein Zufall, dass diese Wortstämme sehr nah aneinander liegen, die Liebe und das Leben. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Hier lernen wir, dass wenn es uns gelingt, wirklich in die Liebe zu kommen, dass dann vorsätzlich Böses oder Falsches gar nicht passieren kann, dass man sich nicht aufbläht, dass man sich nicht ungehörig verhält, weil man das Gesetz der Wechselwirkung oder das Gesetz, das Jesus auch sagte, liebe deine Nächsten wie dich selbst, dass dieses Gesetz immer Folgen hat. Das heißt, blähe ich mich auf, bläht sich mir gegenüber das nächste Mal jemand auf. Wenn ich gegen jemanden eifere, dann passiert mir dasselbe. Wenn ich mich erbittern lasse gegen irgendjemanden oder gegen irgendetwas, dann kommt es zurück. Und wer in der Liebe ist, wer das erkannt hat, wer die Liebe durch die Mutter lernen durfte und vielleicht noch eine wichtige Information an diesem Punkt. Es gibt Studien aus den Vereinigten Staaten, vor denen habe ich gesessen und daran gearbeitet. Ich bin gerade dabei, sie wieder rauszusuchen, als ich vor 20 Jahren das Stillbuch geschrieben habe, was wir jetzt übrigens aktualisieren werden. Und damals durfte ich erkennen, dass über 80% jener Menschen, die eben den Zugang zu ihrer Mutter als kleine Kinder gewährt bekommen haben und die ohne große Abschiedsszenen täglich bei der Mutter bleiben durften, dass die zu über 80% zu einer eigenen Gottesverbindung gekommen sind. Gar nicht unbedingt über die Kirche, über eine Religion, sondern sie selbst haben den Weg nach oben gefunden, weil die Liebe in ihnen begründet war. Durch Mama, durch Vertrauen. Vertrauen, wenn die Basis da ist, wenn man nie alleine gelassen wird, wenn man immer beschützt ist, dann entwickelt sich Vertrauen und aus diesem Lebensvertrauen ist es überhaupt kein Schritt mehr ins Gottvertrauen. Versteht ihr, warum diese politischen Systeme uns Menschen derartig zu verändern suchen? Damit wir keine Rücksicht mehr auf andere nehmen. Damit uns nicht interessiert, wie es dem anderen geht. Und genau das dürfen wir nicht zulassen. Und selbst wenn wir hier nahezu alle geschädigt wurden in der Kindheit, können wir durch den Vorsatz, dass wir da raus wollen und in die Liebe rein wollen, können wir das schaffen. Ich rede aus eigener Erfahrung. Ich habe gebetet als junge Frau, als ich erkannt habe, dass ich ein egoistisches, ziemlich eingebildetes, eitles Menschenkind gewesen bin. Und als ich das erkannt habe und merkte, dass ich selbst meinen engsten Familienmitgliedern gegenüber, vor allem auch meiner Mutter gegenüber, kühl wurde, da habe ich gespürt, da läuft etwas gehörig schief. Und ich fing an zu beten. Lieber Gott, hilf mir, dass mein Herz wieder warm wird. Lieber Gott, hilf mir, dass mein Herz rot und voller Liebe ist und nicht ein zusammengefallener Schrotthaufen. So habe ich mich gefühlt damals. Und ich durfte diesen Weg finden. Ich wollte ihn aber auch finden. Und jeder, dem es so geht, kann den Weg finden. Nur niemals nachlassen. Das ist das Wichtigste. Dranbleiben, weil wir haben gar keine wichtigeren Aufgaben. Paulus sagt weiter, die Liebe ist langmütig und freundlich. Ach, das habe ich ja schon gelesen. Das kann man doppelt und dreifach lesen. Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Merkt ihr, da steckt das Vertrauen drin. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Ja, natürlich können wir von anderen enttäuscht werden. Aber die Auswirkungen daraus treffen nicht uns, sondern den anderen, auch wenn wir vielleicht mal enttäuscht werden. Aber die karmischen Auswirkungen müssen dann andere tragen, um vielleicht dadurch sich auch wieder weiterentwickeln zu können. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Und da sind wir jetzt. Wir sind, und da spricht Paulus bereits von dem Beginn des jüngsten Gerichtes. Die Liebe hört auch dann nicht auf, wo das prophetische Reden aufhören wird. Was heißt das? Die Prophetien, ob es Jesaja oder Elia oder Hesekiel oder Johannes oder Lukas, Matthäus, Markus sind, die haben alle Prophezeiungen über das jüngste Gericht gemacht, die Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Und das ist die Zeit natürlich, wo das prophetische Reden auch aufhört, weil das Vorhergesagte damit eintritt. Und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Auch da sind wir jetzt. Man steht vor einem Berg voll Verwirrung und voll, ja, wie soll man das sagen, voller Fragen, die nicht beantwortet werden können. Denn, sagt Paulus weiter, unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. In anderen Bibelübersetzungen steht hier übrigens auch, wenn aber kommen wird der Tröster oder wenn aber kommen wird der Menschensohn oder wenn aber kommen wird Gottes Wort in Gänze, auch solche Übersetzungen gibt es, so wird das Stückwerk aufhören. Das heißt, wenn wir mehr Informationen bekommen als vorher und wir nicht mehr nur Stückwerk für die Erkenntnis zur Verfügung haben, sondern Fakten. Und was sind die Fakten, die wir jetzt brauchen? Das sind die Naturgesetze. Es gibt gute Gründe, warum wir immer wieder auf diese drei Bände im Lichte der Wahrheit hinweisen von Abdruschin. Wer diese Bücher durcharbeitet, der wird mehr als nur Stückwerk vor sich haben für die Erkenntnis. Ja, und Paulus sagt, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Auch da steckt viel drin, denn die Kinder sind es, die ihre Herzen wach halten, die ansprechbar sind, die begeisterbar sind, begeisterungsfähig, die mit großen Augen ohne einen Überbau an studiertem Wissen Wesenhafte erblicken können oder Verbindungen zur Natur erkennen können. All das legen wir ab, wenn wir erwachsen sind. Aber was heißt das? Der Blick wird verstellt. Und Paulus beendet das Hohelied der Liebe mit diesen Worten. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht, also Erkennen, Erleuchtung, wenn das Stückwerk aufhört. Er sagt, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Das heißt, Erkenntnis überall, das ist dann die neue Zeit, wo wir gar nicht sein können, wenn wir die Schöpfungsgesetze nicht kennen. Dann erschließt sich das Leben, dann werden Fragen beantwortet, vor denen wir unser Leben lang standen und nicht weiterkamen. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ja, ihr Lieben, dieser wunderbare Text, wenn wir den in unser Leben mitnehmen und immer wieder klar machen, wie wichtig gerade diese Worte von Paulus jetzt für uns sind, für diese Zeit. dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. So, und ich werde euch jetzt das Hohelied der Liebe nochmal im Ganzen, ohne dazwischen zu plappern und etwas zu erklären, versuchen vorlesen und wünsche euch einen schönen Abend. Bis später um 21.30 Uhr. Das Hohelied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.